Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Wie lässt sich Öffentlichkeit und Transparenz schaffen für eine Arbeit, die im Geheimen stattfindet? Das ist die Herausforderung, der sich der Bundesnachrichtendienst gestellt hat. Als erster Nachrichtendienst weltweit hat er ein Besucherzentrum eröffnet mit Exponaten aus 60 Jahren Geheimdienstgeschichte. Wie weit sich der BND in die Karten schauen lässt, das erfahren Sie gleich bei Deutschland heute. Außerdem sprechen wir mit einer ehemaligen Jobcenter-Mitarbeiterin über das gestrige Urteil der Verfassungsrichter zu Hartz-IV-Sanktionen. Und wir besuchen die frühere Steinkohlezeche Prosper-Hanel in Bottrop. Dort ist seit einem Jahr Schicht im Schacht, doch der Rückbau der Grube ist eine Mammutaufgabe. Es könnte auch eine James-Bond-Ausstellung sein. Minikameras versteckt in Schirmen oder Handtaschen, abschraubbare Absätze zum Schmuggeln geheimer Informationen oder eine Sprengstoffweste aus Afghanistan. Zu sehen sind diese Exponate aus 60 Jahren Geheimdienstgeschichte im neu eröffneten Besucherzentrum des Bundesnachrichtendienstes in Berlin. Im Gegensatz zum Besucherzentrum ist aber die BND-Zentrale hermetisch abgeriegelt. Dort kommen Mitarbeiter nur durch einen Venenscanner rein. Über den Versuch, Transparenz zu schaffen für die Arbeit der Geheimdienstler, berichtet Daniela Siebert.
Der BND und sein Besucherzentrum, getrennte Welten, schon äußerlich. Der BND-Neubau an der Chausseestraße ist eine langgezogene hermetische Trutzburg mit weißlichen Gitterfassaden, zurückgesetzt, unnahbar. Das Besucherzentrum am östlichen Ende der Anlage dagegen ist ein roter Klinkerbau. Es hat einen separaten Eingang direkt am Bürgersteig. Den eigentlichen BND-Mitarbeitern begegnet man hier nicht. Drinnen müssen die Besucher durch eine Taschen- und Körperkontrolle wie am Flughafen. Dann geht es in einen kahlen Raum, fensterlos mit weißen Wänden und Holzstühlen. Nach einem fast schon poetischen Werbevideo erklärt BND-Präsident Bruno Kahl den Gästen den historischen Moment.
Wir feiern heute die Eröffnung des ersten öffentlich zugänglichen Besucherzentrums eines Nachrichtendienstes auf der ganzen Welt. Denn es ist eine wesentliche Voraussetzung für gesellschaftliche Akzeptanz in einer freiheitlichen Demokratie, dass die Bürgerinnen und Bürger eine Vorstellung davon bekommen können, was der BND grundsätzlich macht, was er genau darf, wie er kontrolliert wird, was für Menschen für ihn arbeiten und auch wie seine Geschichte ist.
Weil die Verteilerbox für die Mikrofonanlage nicht funktionierte, mussten wir Reporter unsere Mikrofone direkt auf Karls Rednerpult legen und so ungewollt das Rascheln seines Redemanuskriptes mit aufnehmen. Kurios, zu Hause bei einem Geheimdienst, der seit Jahrzehnten mit technischen Raffinessen arbeitet, wie der Kamera in der Handtasche oder der Wanze im Möbelbeschlag. Ab sofort präsentiert das Besucherzentrum seinen Gästen auch eine Dauerausstellung. Sie beginnt in einem düsteren Raum, keine Fenster, Boden und Wände sind schwarz. Aus runden Löchern in der Decke leuchtet blaues Licht. Dazu nonstop diese sphärische Musik. Das Ambiente würde auch zum Ruheraum einer Sauna passen. Doch die Exponate in stelenartigen Glaskästen erzählen vom wenig friedlichen Geschäft des Auslandsgeheimdienstes. Sie zeigen etwa eine Flugabwehrrakete, die man sich über die Schulter hängen kann. Oder eine silbrige Röhre, 1,5 Meter lang. Eine Zentrifuge zur Urananreicherung. Der BND arbeite an der Verhinderung der Proliferation, erklärt der Schaukasten dazu. Also gegen die Verbreitung von atomwaffenfähigem Material. Was genau der Dienst mit dieser Zentrifuge zu tun hat, erfährt man nicht. Selbst wenn man bei Bruno Kahl nachfragt.
Wir untersuchen solche Dinge, um rauszukriegen, wie schnell andere Staaten in der Lage sind, sich mit Atomwaffen auszurüsten.
Aber Sie haben jetzt nicht diese Zentrifuge irgendwo rausgeholt oder so?
Oh doch, wir haben sie bekommen.
Bekommen von wem?
Das gehört dann zu den Dingen, die ich jetzt nicht sagen darf.
Der BND und sein Besucherzentrum, getrennte Welten.
Ich habe in der Vergangenheit schon häufig erlebt als Abgeordneter, dass sehr hart geschwärzt wird, Unterlagen dem Parlament vorenthalten werden. Das geht in bestimmten Situationen auch nicht. Gleichzeitig gilt der Anspruch von Nachrichtendiensten wie dem BND, dass eben bestimmte Dinge auch einfach geheim bleiben müssen.
Konstantin von Notz, Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages und Grünen-Politiker. Auch die gesellschaftliche und politische Bedeutung des BND stellt die Dauerausstellung dar. Etwa mit diesen O-Tönen von Notz und anderen Politikern, die man per Video auf einem runden Bildschirmtisch abrufen kann. Mithilfe einer drehbaren Tischkante. So kommt man auch zu André Hahn von der Linken, ebenfalls im Parlamentarischen Kontrollgremium.
Und wenn wir den Auftrag des BND bewerten wollen, ob er ihn erfüllt, dann müssen wir ihn kennen. Und genau das tun wir im Moment nicht, weil das Auftragsprofil der Bundesregierung für den BND uns vorenthalten wird. Das muss sich aus meiner Sicht dringend ändern.
Eine Ausstellungsetage höher vermittelt unter anderem eine Hörmuschel an der Wand Eindrücke aus der Arbeitswelt der über 6000 Geheimdienstler.
Als Analystin bin ich zuständig für ein Land in Asien. Genau wie meinen Namen darf ich das Land aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Mein Thema ist die Wirtschaft. Da kenne ich mich als Diplom-Volkswirtin bestens aus.
Auch interaktive Tischdisplays etwa zur Luftbildauswertung und historische Exponate wie ein altes Fernglas mit Geheimfach informieren über die Arbeit des Geheimdienstes damals und heute. Wie heikel oder fragwürdig viele Aktionen waren und sind, wird dabei jedoch nicht deutlich. Etwa die Datenschutz- oder Menschenrechtsverstöße, wenn der BND von anderen Geheimdiensten Informationen bekommt, die er selbst nach deutschem Recht so nicht hätte beschaffen dürfen. Geöffnet ist das Besucherzentrum ab sofort für angemeldete Besuchergruppen. Den Teil des Bundesnachrichtendienstes, in dem die eigentlichen Agenten und Auswärter arbeiten, wird aber keiner von ihnen betreten dürfen. Der BND und sein Besucherzentrum, getrennte Welten.
Nur um höchstens 30% dürfen Jobcenter künftig die Leistungen für Hartz-IV-Empfänger kürzen. Das urteilten gestern die Verfassungsrichter. Härtere Sanktionen sind künftig nicht mehr zulässig, da verfassungswidrig. Das Urteil ist für viele, die gegen die umstrittene Arbeitsmarktreform gekämpft haben, durchaus ein Lichtblick. Dennoch geht es nicht weit genug, sagt die Hartz-IV-Rebellin Inge Hannemann. Sie schrieb einen Blog, schließlich ein Buch über ihre Erfahrungen als Arbeitsvermittlerin in einem Jobcenter und wurde dafür zunächst suspendiert. Den Prozess vor dem Arbeitsgericht gewann sie. Heute arbeitet sie für die Hamburger Sozialbehörde und ist außerdem für die Linke politisch aktiv. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, was sie am Urteil der Verfassungsrichter stört.
Es stellt sich auch die Frage, warum Karlsruhe diese 30% zulässt und alles darüber hinaus aber tatsächlich mit der Menschenwürde gleichsetzt und mit dem Existenzminimum. Also entweder kann ich ein Existenzminimum kürzen oder nicht. Das ist der Punkt, wo wir auch schon durchaus enttäuscht drüber sind. Weil eine Sanktion, und das zeigen ganz viele Studien, führen nicht in die Arbeitsmarktintegration. Und wenn, dann unter Zwang, aber mit der Angst, ja, sonst habe ich kein Geld mehr. Und dann stehen die Leute nach 3 bis 6 Monaten wieder im Jobcenter.
Also Sie sagen gar keine Sanktion, komplette Abschaffung von Sanktionen.
Ja, unbedingt, weil ich meine, Existenzminimum ist ein Existenzminimum und es stellt sich wirklich die Frage, wie kann ein Minimum noch weiter gekürzt werden? Dann habe ich ja ein doppeltes Minus sozusagen.
Aber was ist denn verkehrt daran, die Menschen, die staatliche Unterstützung erhalten, zur Mitarbeit bei der Arbeitssuche zu bewegen?
Naja, verkehrt daran ist nichts, es ist nur die Art und Weise verkehrt. Will ich eine gleiche Ebene, also auf Augenhöhe, dann nehme ich die Menschen mit und hol sie dort ab, wo sie stehen. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe Angst, wieder in den Beruf einzusteigen, dann muss ich an diesem Punkt ansetzen und sagen, ich vergrößere nicht deine Angst durch Sanktionen, sondern durch Gespräche und durch Übungen oder einfach mal ein Praktikum machen und solche Sachen, damit er wieder auch positive Erfolge hat.
Der mit Abstand häufigste Grund für Sanktionen sind ja versäumte Termine. Sie machten im vergangenen Jahr 77% aller Sanktionen aus. Jetzt kann man ja sagen, wenn man durch Sanktionen zu Termineinhaltungen gezwungen wird, so hat das ja vielleicht auch sein Gutes. Ist es nicht auch eine Chance für die Arbeitslosen?
Eine Chance kann ich immer sehen, wenn Sie Termine wahrnehmen. Es kommt ja auch häufig, ja, Sie müssen ja eh nur alle 6 Monate hin. Dem stimme ich sogar zu, aber es ist doch auch hier wieder die Frage, warum gehen die Leute da nicht hin? Haben sie Angst? Erwarten sie keine tatsächliche Hilfe? Oder steht ein wichtiger Grund dem entgegen? Also zum Beispiel die Kinderbetreuung fällt plötzlich aus. Das ist ein wichtiger Grund, den Jobcenter aber häufig gar nicht mehr anerkennt inzwischen.
Sie waren ja selbst jahrelang im Jobcenter tätig. Was haben Sie denn da erlebt?
Naja, ich habe alles erlebt. Ich war ja sehr lange in dem Bereich. Ich hatte von unter 25 bis 50 plus alle, sage ich mal, Facetten. Ich habe von hoch motiviert erlebt, von richtig zerstörten Lebensläufen. Ich habe erlebt, dass die Menschen verstockt waren, dass sie aggressiv waren, aber auch viel Hilflosigkeit. Und diese Hilflosigkeit, das ist ein Punkt, der mich sehr stark berührt hat. Ja.
Was haben Sie dann gemacht?
Naja, ich habe die Menschen einfach reden lassen. Also ich habe kaum diktiert, ich habe sie reden lassen. Ich habe viele Stunden zugehört und habe ihnen Druck weggenommen, du musst dich jetzt sofort bewerben, sondern erstmal geguckt, wo sind die Stolpersteine, fehlende Ausbildung, fehlender Führerschein, Angst vor dem Neueinstieg, ja, chronische Erkrankung. Und dann haben wir einen Plan erstellt, eine Vision, wo will ich in 5 Jahren sein und auf diesem Weg dahin diese Stolpersteine versucht, aus dem Weg zu räumen. Wenn einer jetzt sagte, ja, ich weiß nicht, wie ich mich bewerbe, habe ich sie nicht im Bewerbungstraining geschickt, sondern habe mit denen selber nachmittags Bewerbung geschrieben und das einfach geübt. Und im gleichen Moment auch die Bewerbung rausgeschickt, weil ich dann sicher war, jetzt sind sie raus, die Bewerbung.
Das hört sich nach einem hohen Einsatz an. Ist der denn so zu leisten? Wie würden Sie denn Handlungsanweisungen an die Jobcenter jetzt formulieren?
Ja, also ganz wichtig ist, dass die Mitarbeiter viel mehr Zeit brauchen in der Arbeitsvermittlung. Das heißt, mehr Zeit für die Menschen und nicht mehr Zeit für Sanktionen oder sonstige Bestrafung, sondern Zeit, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen. Also der Druck, eine bestimmte Integrationsquote zu erfüllen, der muss wirklich komplett auch verschwinden, wie die Sanktionen auch. Und die jungen Menschen, also die brauchen noch viel mehr Beratung. Das heißt, die muss ich wirklich an die Hand nehmen, weil häufig die Unterstützung von Seiten des Elternhauses fehlt.
Was ist Ihre Prognose? Hat Hartz IV Zukunft?
Nein, Hartz IV wird keine Zukunft haben. Also meine Hoffnung wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen. Aber das ist weder kurzfristig oder mittelfristig nicht umzusetzen. Also müssen wir am System Hartz IV was ändern. Erstmal alle Sanktionen weg und wieder den Fokus auf die Menschen, die eine Arbeit suchen.
Sanktionen bringen nichts. Die Hartz IV-Kritikerin Inge Hannemann. Vor knapp einem Jahr, kurz vor Weihnachten, war endgültig Schicht im Schacht. In Bottrop schloss die letzte deutsche Steinkohlenzeche. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war zu einer Feierstunde ins Ruhrgebiet gekommen, würdigte das Ende einer jahrhundertealten deutschen Industriegeschichte. Doch wie geht Schicht im Schacht? Wie werden die Anlagen zurückgebaut, die Gruben verschlossen? Unser NRW-Korrespondent Moritz Küpper hat sich auf der Zeche Prosper Haniel umgesehen.
Es ist die Stille, die Ruhe, die irritiert. Friedlich liegt die riesige Rohkohlenmischhalle im Schatten eines Förderturms von Prosper Haniel. Hier, wo sonst über Jahrzehnte die Kohle vom Berg, also vom Gestein, getrennt wurde, wo es laut und staubig war, ist jetzt alles ruhig. Das Gezwitscher kleiner Singvögel, das Krächzen der Raben, die zwischen den brachliegenden Gebäuden umherfliegen. Ganz vereinzelt läuft in der Ferne ein Kumpel. Die Zeche Prosper Haniel in Bottrop war der Ort, an dem sich im Dezember letzten Jahres ein über 200-jähriges Kapitel deutscher Industriegeschichte schloss.
Für manche ist es ein Stück Kohle. Für Sie soll es ein Symbol für einen bedeutenden Teil deutscher Industriegeschichte sein.
Applaus, Tränen, Worte vom Bundespräsidenten.
Liebe Bergleute, das ist in der Tat mehr als ein Stück Kohle. Das ist Geschichte.
Schicht im Schacht. Und dann?
Ja, Schicht im Schacht ist uns in diesem Jahr so richtig bewusst geworden. Schicht im Schacht heißt Zeche wirklich zumachen, Deckel drauf.
Michael Sagenschneider sitzt in einer leeren Kaue, jenen Räumen, in denen sich sonst die Kumpel umzogen.
Und man sieht ja hier schon die Einsamkeit in der Kaue, wo früher, ich sag mal, der Bär tobte, wo früher hier Hunderte von Menschen sich mittags umzogen.
Fliesen an den Wänden, ein einzelner Drahtkorb, in dem sonst die Klamotten der Bergmänner gelagert wurden, baumelt noch an der Decke.
Ich denke mal, Deckel drauf ist das richtige Wort dazu, nämlich Schächte verfüllen, übertägige Anlagen zurückbauen, untertägige Anlagen zurückbauen, Stromversorgung zurückbauen, Wasserleitung kappen, Material aus der Grube nach über Tage bringen, Sand anliefern für Schächte, Kauen zurückbauen, Schachtgerüste abreißen.
Im vergangenen Jahr hat Sagenschneider, selbst seit 1976 im Bergbau tätig, einst stellvertretender Reviersteiger, noch hunderte Grubenfahrten organisiert, Fernsehsender unter Tage gebracht, internationale Medien versorgt.
Der Schacht hat jetzt keinen Korb mehr, keine Möglichkeit mehr nach Untertage zu kommen. Da werden wir jetzt kurzerhand mit den Verfüllarbeiten auch beginnen, sobald alle Sandtonnagen vor dem Schacht liegen.
Tonnenweise wird dafür seit Wochen eben Sand herangekarrt. Auf den leergeräumten Flächen rund um die Schächte 9 und 10, die nun verfüllt werden, türmen sich die meterhohen Sandberge auf. Gerade kommt wieder ein Fahrer vorgefahren, kippt seine Ladung ab. Wuchtig schlägt die Klappe am Ende auf den nun leeren Laster.
26,45 Tonnen.
Der Fahrer schaut aus dem Führerhaus des LKWs. Tag für Tag kommt er mehrfach. Der Bedarf ist gigantisch. 33.000 Tonnen Sand müssen zu Schacht 10, 55.000 Tonnen hierhin zu Schacht 9. Überschlagen sind das 3.300 Fahrten. Bei den rund 50 am Tag sind das über 13 Wochen. Der LKW-Fahrer zuckt mit den Achseln.
Na ja, nur weil Schacht verfüllt wird, ne? Da geht ja einiges rein, oder?
Und der Zement kommt auch noch. Im Dezember soll es damit losgehen, erklärt Sagenschneider. Zwei Wege gibt es. Die Vollverfüllung, sprich der ganze Schacht wird dann mit dem Sand-Zement-Gemisch verfüllt. Wochenlang, rund um die Uhr, wird dann gepumpt.
Ein kontinuierlicher Prozess muss da stattfinden, dass die Betonsäule auch hinter in einem Guss gegossen ist. Ansonsten wird sie nichts taugen. Die zweite Variante ist, den Schachtteil zu verfüllen. Das machen wir in Schacht 10 zum Beispiel. Da haben wir im Bereich von 540 Metern haben wir eine Bühne gebaut. Darüber kommt ein Block von gut 50 Meter hochfestem Beton, also eine andere Betonart, die noch mal mehr Festigkeit hat. Und darüber verfüllen wir das Sand-Zement-Gemisch.
Dabei war auch Klaus Kukowitsch, ein großgewachsener Mann, grüner Helm, blauer Pullover, Warnweste. Er steigt in das Spezialfahrzeug, mit dem er die schweren Betonrohre durch den schrägen Förderschacht unter Tage fahren kann. Ursprünglich kommt Kukowitsch aus der Logistik von einer Bergbau-Spezialfirma.
Wir wurden halt im Oktober hierhin verlegt, um die vorhandenen Mitarbeiter hier zu unterstützen. Wir haben halt damit begonnen, die Bandstraße hier im Förderberg so weit vorzubereiten, dass sie geraubt werden kann.
Ab August nächsten Jahres wird dann auch Kukowitsch, 48 Jahre alt, in den Vorruhestand gehen. Er schnallt sich ab, steigt aus.
Naja, jeder hat sein Päckchen zu tragen.
Hinter ihm liegt der Förderschacht. Auch dieser wird verfüllt werden. Unter Tage, so sagen die Kumpel, hat nun die Bergruhe eingesetzt. Das Grubennetz von einst 140 Kilometer Strecke unter Tage wächst von unten zu, erklärt Sagenschneider in der leeren Kaue.
Unser Streckensystem haben wir natürlich nicht geraubt. Das heißt, den ganzen Stahlbogenausbau, den wir alle 80 Zentimeter hingestellt haben, den haben wir nicht weggerissen, weil das wäre wirtschaftlich sehr unnütz gewesen, das zu tun.
Bis zum Jahresende werden sich Tag für Tag die rund 500 noch verbleibenden Mitarbeiter verabschieden. Täglich bekommt Sagenschneider E-Mails.
Man könnte eigentlich jeden Tag zu irgendeiner Verabschiedung gehen, wenn man will. Ein Brötchen essen, nochmal einen Kaffee trinken.
Aber zeitlich nicht möglich, denn noch ist was zu tun. Sagenschneider zuckt mit den Achseln.
Ja, macht einen auch schon ein Stück weit traurig, weil das ist so das endgültige Ende. Deckel drauf.